Wir hatten jetzt eine längere Phase gehabt, wo wir keine Ankäufe getätigt haben, weil ja ankaufseitig der Markt einfach nicht interessant war. Und wir da schon schauen, dass wir für gute Preise einkaufen. Ja, also das ist ein Grundsatz im Unternehmen. Und deswegen waren wir in den vergangenen Jahren sehr, sehr restriktiv, was das angeht. Haben eigentlich kaum zugekauft. Aktuell ist die Lage natürlich so, dass die Preise zurückgegangen sind und wir auch teilweise mal attraktive Angebote bekommen, wo wir sagen, das kann man sich näher mal anschauen. Also da sind wir jetzt wirklich wieder in Richtung Ankauf unterwegs. Also ich bin der Meinung, aufgrund des mangelnden Angebots werden ja die Mieten ganz klar steigen. Also da geht ja nur in eine Richtung, ne? Also es geht nur nach oben bei den Mieten. Und für den Bestandshalter ist das ideal.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Es sind Supermarktbedingungen. Davon ist Alexander Vitasch überzeugt. Der Geschäftsführer des Family Offices Westminster Immobilien spricht über Investments in Wohnimmobilien. Dabei spielt das politische Risiko eine Rolle, wenn es beispielsweise um Sanierung geht. Am Ende müssen die Kosten aber die Mieter tragen, sagt Alexander Vitasch. Wir sprechen außerdem über eine Quartiersentwicklung in Friedersdorf, also im Speckgürtel von Berlin. Auf den 6,5 Hektar Fläche sollen für einen dreistelligen Millionenbetrag bis zu 750 Wohnungen entstehen. Und unser Gespräch hat eine internationale Note, denn Westminster ist seit 2018 sehr aktiv in Polen. Als Bestandshalter von Wohnimmobilien und Einkaufszentren, aber auch als Projektentwickler. An der Masurischen Seenplatte werden auf 340 Hektar Ferienhäuser gebaut. Wie unterschiedlich Projektentwicklung dort im Gegensatz zu Deutschland funktioniert, welche riesigen Mietzahlungen Swati für einen deutschen Investor haben und wie die Mietregulierung erfolgt, sind weitere Inhalte. Unser Podcast findet auf der Pferderennbahn Hoppegarten statt. Was es damit auf sich hat, welche Rolle Eishockey und Fußball spielen, Alexander Vitasch gibt mir Auskunft. Viele Themen also. Noch mehr Themen finden sich auf immocom.com. Einfach mal schauen und lesen. Für Vorschläge und Anregungen in den Shownotes sind meine Kontaktdaten hinterlegt. Und jetzt viel Spaß mit Westminster. Partner der heutigen Folge ist die Zuhause-Plattform, die eines der wichtigsten Themen derzeit bearbeitet. Denn Bauen ist teuer und kompliziert genug. Das muss nicht sein. Smart-Building-Lösungen für Ihre Gebäude gibt es jetzt auch ohne Mehrkosten. Als Komplettsystem seriell vorgefertigt, risikofrei, zum Festpreis und alles inklusive Montage. Sie wollen sich das mal live anschauen? Einfach zur Smart-Building-Besichtigung anmelden und bereits realisierte Bauvorhaben kennenlernen. 5 Termine, 5 smarte Gebäude in 5 Städten und die sind Werting bei München, Frankfurt, Düsseldorf, Magdeburg und Berlin. Jetzt für September anmelden unter www.zuhause-plattform.de. Alle Daten, alle Infos dazu stelle ich auch in die Shownotes und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Immobilieros Podcast heute an einem ganz besonderen Ort, nämlich Berlin Hoppegarten, mitten auf der Rennbahn und mir gegenüber sitzt Alexander Vitasch von Westminster. Hallo.
Ja, hallo.
Ich freue mich auf jeden Fall sehr, hier zu sein, weil das weckt in mir Erinnerungen. Ich war vor vielen Jahrzehnten hier. 1868 wurde Hoppegarten gegründet, so alt ist Westminster noch nicht. Aber was hat Westminster denn mit Hoppegarten zu tun?
Ja, ganz so alt ist Westminster tatsächlich noch nicht, zumindest unsere Unternehmensgruppe noch nicht. Westminster ist Hauptsponsor hier in Hoppegarten und wir besitzen auch selbst einen Rennstall, züchten Rennpferde und nehmen erfolgreich an vielen internationalen Pferderennen teil. Hier in Hoppegarten, das ist quasi unser Heimatstandort, hier sind wir mehr oder weniger zu Hause. Und schon langjährig mit dabei, auch als Sponsor der Rennbahn. Wir haben hier den großen Preis von Berlin, den wir auch selbst veranstalten.
Okay, und wie ist Ihre Affinität zu Pferden?
Das erste Mal auf der Pferderennbahn war ich tatsächlich in Hongkong. Ich habe mal ein Jahr in Hongkong gewohnt und ja, da muss man auf die Pferderennbahn gehen. Also die ist da eingebettet in Hochhäusern, also kompletter Gegensatz zu hier, wo es wirklich in der Natur liegt und wir eine schöne Landschaft drumherum haben. Dort sind die Wolkenkratzer drumherum und so bin ich das erste Mal mit Pferderennen in Berührung gekommen, aber jetzt wirklich nur als Besucher. Und ja, wie es der Zufall so will, bin ich jetzt im Beruflichen auch damit in Berührung gekommen, ein paar Jahre später. Und ja, ist wirklich interessant, wie sich sowas entwickelt.
Aber Ihre Kernkompetenz sind Immobilien, richtig?
Ganz genau.
Deshalb machen wir auch den Podcast zusammen. So, kurzer Werbeblock muss aber sein. Westminster, wir haben jetzt ein bisschen was schon über Sie gehört, aber jetzt erzählen Sie noch mal ein bisschen was über Westminster. Was muss man über das Unternehmen wissen?
Ja, wir sind eine mittelständische Unternehmensgruppe, quasi ein Family Office ist. Und wir sind Bestandshalter von Wohnimmobilien. Zumindest im deutschen Markt sind wir hauptsächlich Bestandshalter. Ab und zu wird auch mal ein Investment wieder verkauft, das Portfolio bereinigt und sortiert. Hauptgeschäft ist aber das Investment in Wohnimmobilien und wirklich die langfristige Bestandshaltung.
Okay, haben Sie noch irgendwie drei Zahlen für uns, was jetzt Asset Under Management betrifft oder wie viel Wohnungen oder Gebäude? Oder?
Ja, wir haben rund 90 Objekte an 50 Standorten, hauptsächlich in Ostdeutschland. Das ist unser Kerngebiet, also Berlin, Berliner Speckgürtel, aber auch bis nach Dresden runter, ne? Also oder in Thüringen bis nach Eisenach. Also da sind wir auf ganz Ostdeutschland fokussiert.
Warum?
Das hat den Hintergrund, dass sich damals ein sehr interessanter Markt hier ergeben hat und weil es räumlich einfach gut passt.
Aha, also weil das so...
Also es passt, es ist von alles...
Leuchtturm-Entfernung, man kann alles
genau,
ganz schnell auch besuchen.
Ganz schnell nicht unbedingt, also wir haben auch schon entlegenere Objekte, die weiter weg sind, aber es ist trotzdem, wir sitzen ja aktuell in Schönefeld und von da aus ist alles gut erreichbar, auch an einem Tag erreichbar, also es ist jetzt nicht so, dass wir dort Objekte haben, die sehr, sehr weit entfernt sind, ne? Sondern alles in Ostdeutschland verteilt und darauf sind wir spezialisiert auf dem Bereich, da kennen wir uns aus, ne? Und das ist quasi unsere Heimat.
Was ist ein entlegener Standort bei Ihnen?
Ja, zum Beispiel in Eisenach oder in Gera. Ne? Das sind dann schon, okay. Die sind dann schon ein bisschen weiter weg, die Standorte. Ne? Aber also da brauchen Sie schon ein paar Stunden, wenn Sie mit dem Auto dahin fahren.
So, Sie sind, also Westminster gibt es seit 2003, wenn ich das richtig
seit 2003, richtig, ja.
gelesen habe. Und Sie sind seit November 22 als Geschäftsführer tätig.
Richtig, genau. In 22 bin ich eingestiegen bei der Westminster Unternehmensgruppe. Vorher war ich in der Projektentwicklung als Geschäftsführer tätig. Wirklich klassische Projektentwicklung, Grundstücke ankaufen, Baurecht entwickeln und dann die Objekte planen und bauen, realisieren und verkaufen.
Dann sind Sie ja noch zur richtigen Zeit ausgestiegen, oder?
Kann man so sagen. Also es war genau zur richtigen Zeit. Also auch den Ukraine-Krieg habe ich nicht vorausgesehen. Also es war eher zufällig, dass ich genau zu dem Zeitpunkt gewechselt habe. Aber das war genau zur richtigen Zeit, ja.
Wie blicken Sie gerade aktuell auf das Projektentwicklergeschäft?
Es ist für die klassischen Projektentwickler natürlich extrem schwierig, wenn sie überlegen, dass sie dort in den letzten Jahren ist die Marge ja sowieso schon zurückgegangen bei den Projektentwicklern, ne, weil ein recht starker Konkurrenzkampf geherrscht hat und die verbleibende Marge dann noch gestiegene Baukosten, die nochmal auf die Marge gedrückt haben. Und als dann der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist und der Zinsanstieg kam, kam auch die Transaktionsstarre. Die Käufer wollten nicht mehr kaufen oder zumindest nicht mehr zu den Preisen. Ja, und wenn der Preis um 30% zurückgeht, da ist keine Marge mehr da. Ne? Also da steht dann bei jedem Projekt ein Minus davor, was noch nicht verkauft ist. Ne? Und das als Projektentwickler durchzustehen, ist halt extrem schwierig. Aber wir sehen es ja auch. Also es sind sehr, sehr viele auch große Projektentwickler in die Insolvenz gegangen. Es kann durchaus sein, dass da noch der ein oder andere kommt.
Ne? Das also, sehen viele Experten so, ja.
Ja.
Schauen wir mal.
Also es ist nicht einfach für einen reinen Projektentwickler. Ne?
Wir wollen jetzt aber eher über Erfolge reden. Sie sind als Investor tätig. So Investoren, denen wird gerade eben nachgesagt, gerade eben ist falsch, sondern schon seit einer Weile, dass die sehr vorsichtig sind, sehr scheu sind, nicht so richtig agieren. Alle wünschen sich viele Transaktionen. Aber es passiert nicht so richtig was. Ein Grund dafür sind die unterschiedlichen Erwartungen von Käufer und Verkäufer, würde ich sagen. Wie blicken Sie denn auf die aktuelle Markt- und Angebotslage? Also Sie haben gerade gesagt, Wohnimmobilien, also welche Angebote kommen Ihnen gerade auf den Tisch und was interessiert Sie oder interessiert Sie auch gerade gar nichts?
Doch, definitiv. Also wir hatten jetzt eine längere Phase gehabt, wo wir keine Ankäufe getätigt haben, weil ja ankaufseitig der Markt einfach nicht interessant war und wir da schon schauen, dass wir für gute Preise einkaufen. Ja, also das ist ein Grundsatz im Unternehmen und deswegen waren wir in den vergangenen Jahren sehr, sehr restriktiv, was das angeht, haben eigentlich kaum zugekauft, außer vielleicht im Bereich der Entwicklung dann, aber da kommen wir sicherlich später nochmal zu. Und aktuell ist die Lage natürlich so, dass die Preise zurückgegangen sind und wir auch teilweise mal attraktive Angebote bekommen, wo wir sagen, das kann man sich näher mal anschauen. Also da sind wir jetzt wirklich wieder in Richtung Ankauf unterwegs und schauen uns auch aktiv Angebote an, holen uns Angebote ein und suchen nach Objekten, die interessant für unser Portfolio sind.
Was ist denn interessant für Ihr Portfolio?
Alles, was das Thema Wohnen betrifft und was jetzt ja in den Gebieten, wo wir aktiv sind, also Berlin, Berliner Speckgürtel vor allem. Ne? Also das sind sehr interessante Gebiete, wo wir auch gerne zukaufen würden.
Neubau, Bestand, also Altbau, sanierungsbedürftig?
Also vom Grundsatz her sind wir an allem, was jetzt mit dem Thema Wohnen zu tun hat, interessiert. Sollte natürlich eine gewisse Größe haben, damit das relevant für uns ist. Aber grundsätzlich, ob das jetzt projektierte Grundstücke sind für einen Neubau oder ob das Bestandsobjekte sind, die wir nochmal aufwerten können, ist alles interessant für uns.
Okay, und in welcher Größenordnung sind Sie unterwegs?
Also ja, das sollte schon ab 100 Einheiten losgehen. Wir schauen uns durchaus auch mal, also wenn es gut gelegen ist, durchaus auch Objekte drunter an. Aber das sollte dann schon nicht so weit entfernt von unserem Standort sein, damit der Aufwand sich dann auch
und die
lohnt.
Lage wahrscheinlich ja. 1A plus oder so ähnlich.
Ja, also von der Lage sind wir flexibel, muss ich tatsächlich sagen. Also wir haben ja auch einen entlegeren Standort.
Also wenn der Preis höher ist,
meinte ich dann. Genau, wenn der Preis höher ist, dann muss die Lage umso besser sein. Ne? Und das muss dann schon gut passen. Aber wir erhalten sehr viel von dem aktuellen Marktumfeld oder dem zukünftigen Marktumfeld, was so die Erwartungen ja durchblicken lassen. Also ich bin der Meinung, dass aufgrund des mangelnden Angebots werden ja die Mieten ganz klar steigen. Also da geht ja nur in eine Richtung. Ne? Also es geht nur nach oben bei den Mieten. Und für einen Bestandshalter ist das ideal. Ne? Also sind das Supermarktbedingungen. Klar haben wir natürlich das Risiko der Politik, dass die sagen oder uns die Vorgaben geben, was wir energetisch alles sanieren sollen und wo wir in die Objekte investieren müssen. Was aber auch wiederum den Mieter belastet am Ende. Weil wir müssen dann die Mieten erhöhen oder müssen es irgendwie auch den Mieter umlegen und am Ende werden die Mieten dann wieder steigen. Ne? Also es ist am Ende ist der Leidtragende tatsächlich der Mieter. Ist nicht in unserem Interesse, aber das ist leider ja von der Politik, die steuert halt in die Richtung. Ne?
Mhm. Dann Richtung vorgeben ist ein gutes Stichwort. Die Immobilie in Deutschland galt ja sehr lange als eine sehr, sehr gute Anlage. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut ist sie denn noch als Anlage?
Von grundsätzlich, wir sind Wohninvestor, also sehen wir das immer noch bei einer 10.
Warum überrascht mich das?
Das ist unser Kerngeschäft und von daher ist das für uns immer eine gute Anlageform. Natürlich ist es immer ein Aber. Ne? Es kommt immer darauf an, wo, in welchem Bereich und welchen Fokus man da hat. Aber ich muss ganz klar sagen, mit Blick auf die nächsten Jahre haben Wohnimmobilien sehr gute Zukunft. Ganz einfach aus dem Grund Angebot und Nachfrage. Also nur dieser Grund allein wird die Mieten steigen lassen, damit sind die Objekte, werden dann im Wert steigen und das ist jetzt unabhängig von der Zinslandschaft, ne? dass die Mieten steigen und dass dadurch dann auch die Objektwerte steigen. Ne? Natürlich spielen die Zinsen auch mit rein, ne? Aber jetzt den Faktor mal außen vor gelassen, steigende Mieten bedeutet, dass die Objektwerte steigen.
Ja, Sie sind auch als Projektentwickler aktiv. Obwohl wir vorhin gerade über die Krise der Projektentwicklung und über die sinkenden Margen gesprochen haben.
Ja.
Und zwar in Friedersdorf, also auch wieder Nähe Berlin. Das ist Nähe Tesla, richtig?
Ja, das ist nicht weit vom Tesla-Werk entfernt. Das ist direkt an der A12. Und da haben wir ein sehr schönes Grundstück, 6,5 Hektar. Und das ist wirklich ein sehr schönes Projekt von uns, eine richtige Quartiersentwicklung.
Wohnen
hauptsächlich, ein bisschen Gewerbe ist dabei, auch was den täglichen Bedarf angeht. Und unser Standort wird dahin verlegt. Also wir werden unsere Unternehmenszentrale auch nach
Friedersdorf. Also Sie bauen die Unternehmenszentrale sozusagen, Sie bauen ein Quartier um Ihre Unternehmenszentrale.
Ja, ganz genau.
Sehr gut. Also bis zu
750 Wohneinheiten werden dort errichtet, wobei wir gerade noch mit der Gemeinde den finalen Umfang ausarbeiten, aber es wird schon ein großes Quartier.
Okay, und wann soll der Start sein?
Wir befinden uns aktuell noch im Bebauungsplanverfahren, das läuft auch sehr gut und da arbeiten wir wirklich mit der Gemeinde und den Bürgern Hand in Hand. Und ja, wir rechnen damit, dass wir vielleicht bis zum Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres den Bebauungsplan stehen haben können.
Okay.
Im Idealfall, es kann sich manchmal verzögern, also das ist, wir sind ja selbst bei einer Projektentwicklung, da ist nichts in Stein gemeißelt, aber das ist so ungefähr der Fahrplan. Ne?
Okay,
also,
okay.
Da sind wir recht zügig unterwegs und da muss ich sagen, die Zusammenarbeit mit der Gemeinde funktioniert sehr gut.
Das wollte ich gerade fragen.
Das ist nämlich ein sehr, sehr schwieriges Thema und da muss ich sagen, da ist die Gemeinde schon recht vorbildlich unterwegs, auch was die Kommunikation angeht und die Zusammenarbeit und der Austausch. Das kenne ich, also da kenne ich auch andere Beispiele. Ne? Also das funktioniert hier wirklich schon recht vernünftig.
Und wie kommen die Friedersdorfer mit Ihnen so klar? Weil normalerweise hat ja der Investor so einen Stempel auf der Stirn, wo dann gesagt wird, na, wollen wir überhaupt nicht.
Das haben Sie, also ich kenne, glaube ich, kein Projekt, wo nicht als erstes Anwohner mal skeptisch sind oder auch immer jemand dabei ist, der sagt, nee, das möchte ich nicht, ich möchte, dass alles so bleibt, wie es ist. Das lässt sich nicht vermeiden, hat man bei jedem Projekt. Habe ich, glaube ich, kaum ein Projekt erlebt, wo das mal nicht so ist. Aber wir haben die Bürger von Anfang an mit ins Boot geholt. Es gab natürlich aufgrund der Größe des Projekts auch einige Bürger, die gesagt haben, das wollen wir nicht, das ist uns zu groß. Wir sind aber mit den Bürgern in Austausch gegangen. Es gab auch gar nicht so lange her eine Veranstaltung auch wieder im Ort in Friedersdorf, wo dann auch nochmal mit den Bürgern kommuniziert wurde, wo auch die Projektgröße diskutiert wurde, ne? Oder was kann man verändern? Und da denke ich, dass wir ganz gut auf die Wünsche eingehen können und die Bürger dann auch wirklich abholen können.
Was wünschen die sich denn?
Es kommt häufig der Kritikpunkt, dass es von der Größe her nicht in den Ort passt oder dass auch die Einwohner dass zu viele Einwohner nach Friedersdorf kommen.
Also zu viel zu reisen und die Einheim, also die originär Einheimischen sozusagen in der Minderheit
sind. Ja, nicht nur in der Minderheit, sondern dass auch die Infrastruktur vor Ort nicht ausreicht. Aber was viele nicht verstehen, ist, dass erstmal mehr Einwohner kommen können, damit die Infrastruktur wachsen kann. Ne? Also jeder beschwert sich über sporadische Busverbindungen, die dann wirklich, da kommt der Bus nur alle ein oder zwei Stunden und sagen, ich hätte gerne hier eine häufigere Taktung, damit man hier überhaupt wegkommt. Ja, aber ohne Einwohner kommt auch keine häufigere Taktung. Ne? Also es müssen ja erst keine die Einwohner kommen. Ne, ja, ja. Und genauso auch der ganze Rest der Infrastruktur. Das kann ja nur wachsen, wenn auch wirklich Einwohner kommen. Aber ich denke, ja, da ist halt die Kommunikation gefragt. Natürlich muss man auch auf die Wünsche, zumindest soweit es denn möglich ist. Ich meine, es sind ja auch immer irgendwo finanzielle Interessen, die da gegeneinander spielen, um das Projekt überhaupt wirtschaftlich darstellen zu können. Ne? Also wenn das nicht wirtschaftlich darstellbar ist, dann
macht es keiner.
Ja, egal was für Wünsche dann dahinter stehen, wenn sie nicht realisierbar sind, dann bringt es nichts. Ne? Aber so ein Projekt ist halt für die Gemeinde und für den Ort sicherlich ein sehr großer Mehrwert.
Ja, Infrastruktur können Sie jetzt nur mittelbar beeinflussen. Ne? Das ist ja jetzt eigentlich ein Wunsch, der nicht an Sie geht, sondern ja eigentlich an die Kommune gehen müsste.
Der geht an die Kommune, aber auch die kann das noch nur umsetzen, wenn genug Einwohner da sind. Ne? Also das bedingt halt das eine das andere. Ne?
Okay, wie hoch ist die Investmentsumme, die Sie da vorhaben?
Das ist ein dreistelliger Millionenbereich, aber eine genaue Summe möchte ich da nicht angeben.
Ja, ne? alles schön. So, also Sie sind in Deutschland, wir haben gerade gehört, Sie kaufen wieder an, Sie haben in Friedersdorf eine Quartierentwicklung. Jetzt stelle ich mal die Frage, die ich vorhin schon gestellt habe, als Anlage in anderen Ländern, taugt die Immobilie auf einer Skala von 1 bis 10?
Auch als 10, aber es kommt drauf an, wo.
So, und genau darüber wollen wir sprechen, weil Westminster ist beispielsweise in Polen aktiv.
Ja, in Polen sind wir sehr aktiv. Da sind wir 2018 eingestiegen in den Markt und haben dort inzwischen zwei Büros in Warschau und haben dort ein sehr gutes Team aufgebaut und auch einen sehr guten Bestand an verschiedenen Immobilien und Projekten.
Ne? Also das heißt, in Polen gibt es genau wie in Deutschland Bestand?
Bestand als Wohnimmobilien, aber auch Gewerbe. In Deutschland haben wir natürlich auch ein bisschen Gewerbe mit dem Portfolio. Das lässt sich erstens nicht ausschließen, zweitens ist es auch ganz gut. Aber in Polen haben wir deutlich mehr Gewerbe auch im Portfolio. Da kaufen wir auch Einkaufszentren ein und haben teilweise im Portfolio auch Industrieobjekte, die mit dabei sind.
Einkaufszentren, aha.
Ja, auch ganz attraktiv. Ne? Also
in Polen, aber in Deutschland nicht so.
In Deutschland sind wir sehr aufs Wohnen fokussiert.
Okay. Ja. Warum Polen?
Polen ist ein sehr attraktiver Standort. Natürlich ist auch die Nähe, also wir saßen ja schon immer hier im Berliner Speckgürtel und da ist die Nähe zu Polen ganz einfach schon so gegeben. Und es ist einfach so, dass Polen ein attraktiver Markt ist. Und wo in Deutschland dann die Preise irgendwann unattraktiv waren, haben wir festgestellt, dass wir in Polen noch für gute Preise einkaufen können und dort noch eine vernünftige Marge machen können.
Und dort sind das dann auch Mietwohnungen, weil Polen ist ja eigentlich ein Eigentümer.
Ja, ist ja.
Das wandelt sich ja aber gerade.
Ja, also vom Grundsatz her sind die Polen ist eher ein Kaufmarkt. Ne? Also die Polen, die kaufen sich ihre Wohnung und wenn sie umziehen, wird die Wohnung dann wieder verkauft und sich eine neue gekauft. Es ist aber so, dass die Young Professionals und die Studenten und wirklich junge Arbeitnehmer dann in die größeren Städte kommen und die wollen sich nicht direkt was kaufen, die wollen flexibel bleiben. Ne? Die sagen, ich komme da 2 Jahre zum Arbeiten hin, was soll ich mir jetzt da eine Wohnung kaufen? Ne? Und deswegen ist da auch eine riesige Nachfrage nach Mietwohnungen, aber das Angebot ist nicht da. Ne? Aber die Leute möchten das haben. In Polen muss man natürlich dazu sagen, da das ein Kaufmarkt ist, sind die institutionellen Investoren dort noch ein bisschen hinterher. Also da gibt es nicht so große und viele Institutionellen, wie in Deutschland aktiv sind. Ne? Das ist dann nicht so ausgeprägt und von daher ist das ein attraktiver Markt.
Ne? Aha, das heißt, da ist die Konkurrenz auch nicht so groß.
Da ist definitiv Konkurrenz da, aber ja, da ist jetzt nicht der ganze Markt mit dem Geld der institutionellen Investoren geflutet. Ne? Mhm. Also da kann man noch ein vernünftiges Geschäft machen.
Ne? Zwei Büros in Warschau, das sind Polen oder das sind deutsche Mitarbeiter?
Das sind polnische Mitarbeiter, ja.
Polnische Mitarbeiter,
das sind polnische,
okay,
Mitarbeiter. Wir haben natürlich einen sehr regen Austausch zwischen unseren Standorten und ich bin auch selbst sehr häufig in unseren Büros in Warschau. Aber in Polen haben wir tatsächlich polnische Mitarbeiter.
Okay. Und wie viele Projekte, also geben Sie uns mal einen Einblick, wie stelle ich mir das vor, wenn Sie sagen, wir sind in Polen sehr aktiv, was heißt das?
Ja, sehr aktiv. Also wir haben dort Bestandsimmobilien, die wirklich auch zur Vermietung, also Wohnimmobilien zur Vermietung, auch einzelne Wohnungen in Warschau zur Miete. Aber wir haben auch große Projekte, die wir dort entwickeln. Da haben wir zum Beispiel an der Masurischen Seenplatte ein sehr schönes Wohn- oder Ferienprojekt, wo ein ganzes Feriendorf auf 340 Hektar entsteht.
Ne? Also direkt mit Ferienhäusern.
Mit Ferienhäusern, also das ist wirklich sehr gefragt in Polen. Man muss sagen, Polen hat ein sehr starkes Wirtschaftswachstum. Man merkt auch, dass der Wohlstand dort steigt. Und entsprechend steigt auch die Nachfrage nach Freizeitangeboten, nach hochwertigen Gütern. Und aus diesem Grund haben wir uns entschieden, dort in das Projekt zu investieren.
Und gibt es auch Interesse von Ihren Geschäftspartnern? Sie kennen sich ja in der Branche aus. Masurische Seenplatte ist ja durchaus sehr, sehr schön und die Preise sind wahrscheinlich anders, als wenn ich was auf Sylt kaufe.
Definitiv, definitiv. Also die Preise sind natürlich deutlich attraktiver, als wenn Sie jetzt an die deutsche Ostsee gehen. Aber die Qualität auch der Natur steht dem nichts nach. Im Gegenteil, da haben Sie teilweise sogar noch unberührtere Natur, die wirklich sehr, sehr schön ist.
Und was ist denn jetzt der Unterschied der Projektentwicklung zwischen Deutschland und Polen? Ist in Polen alles einfacher? Es wird dann oft kolportiert, es gibt nicht so viele.
Kann man nicht sagen, es ist einfach alles einfacher. Das wäre zu kurz gegriffen. Natürlich sind einige Sachen einfacher, lassen sich auch pragmatischer umsetzen. Im Umkehrschluss haben sie dann natürlich auch hier und da mal eine Schwäche. Gutes Beispiel, ein polnischer Stadtteil in Warschau, Wilanow. Da haben wir eins unserer Büros, ist ein riesiger Stadtteil, ist komplett neu geschaffen, ist quasi auf der grünen Wiese entstanden und sehr, sehr schön auch, hochwertige Immobilien, gut gestaltet, auch kleine Parks zwischendrin und so, also wirklich sehr, sehr schön, aber Stellplätze sind dort wirklich Mangelware und das wird jetzt immer mehr zum Problem. Wenn Sie jetzt einen Stellplatz kaufen, dann zahlen Sie da 25.000, 30.000 Euro für. Ne? Also das ist wirklich verrückt. Und wenn Sie so parken wollen und da zur falschen Uhrzeit kommen, finden Sie wirklich nichts. Also da müssen Sie dann 3 Kilometer rausfahren und das Auto da stehen lassen. Ne? Also es ist wirklich ein Planungsfehler.
Ne? Okay,
also Planungsmangel ist zwar schnell umgesetzt worden. Ne? Also das hätte also ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Zeit das umgesetzt wurde, aber es ging recht zügig und für deutsche Verhältnisse sehr, sehr schnell. Ne? Also das hätten wir in Deutschland derzeit nicht umgesetzt. Ne?
Es wird ja oft kolportiert, dass die Qualität geringer ist als hier in Deutschland, weil die Anforderungen nicht so hoch sind. Würden Sie dem zustimmen?
Nicht zu 100%. Also man muss schon sagen, dass in Polen die Menschen auch hohe Ansprüche an die Immobilien haben und die Ansprüche auch steigen. Also man kann nicht sagen, das ist alles irgendwie schlechtere Qualität, sondern man kriegt da teilweise auch sehr, sehr gute Qualität. Ne? Und auch vom Wohnstandard her sehr, sehr gute Immobilien. Ne? Also da würde ich nicht pauschal sagen, dass das den Deutschen groß nachsteht.
Spielt da ESG auch so eine große Rolle? Oder spielt es eine andere Rolle?
Es spielt definitiv eine Rolle und je mehr der Wohlstand einer Gesellschaft steigt, desto wichtiger werden auch Themen wie ESG. Ne? Klar, erstmal ist der Fokus drauf, einen Wohlstand zu erreichen, aber wenn ein bestimmter Wohlstand erreicht ist, dann werden solche Themen auch immer wichtiger. Und das sieht man natürlich auch in Polen. Natürlich, einmal gibt es den Druck aus der EU, der natürlich auch auf Polen wirkt, aber andererseits sind die Leute da auch aufgeschlossen dafür und haben da auch ein Bedürfnis, dass Polen sich da auch weiterentwickelt. Ne?
Mhm.
Und das sieht man auch. Natürlich ist das auf einem anderen Stand sicherlich als in Deutschland, aber es entwickelt sich und es ist nicht so, dass das da komplett außer Acht gelassen wird.
Mhm. Bauland ausweisen ist ja in Deutschland auch immer so ein viel diskutiertes Phänomen, was eigentlich ganz einfach theoretisch gehen.
Theoretisch sollte das.
Sollte, ja, aber im Praktischen hört man da ja immer wieder, das geht überhaupt nicht. Wie ist das in Polen?
Es kommt drauf an. Es gibt natürlich auch dort Kommunen, die pragmatisch unterwegs sind und das schnell vorantreiben. Sie können auch Pech haben und das ist tatsächlich so, auch dort so, dass sie dort an einem Grundstück dran sind, wo sie wirklich kein Baurecht schaffen können oder wo die Kommunen dann wirklich langsam sind oder es nicht wollen oder da kein Interesse dran haben. Das kann durchaus auch passieren. Ne? Also dass man nicht, kann dort genauso, aber wenn die Polen ein Projekt annehmen. Beispiel ist zum Beispiel das bereits genannte Wielanow, der Stadtteil in Warschau. Das wurde wirklich recht schnell vorangetrieben. Ne? Von daher, also die können große Projekte auch zügig umsetzen. Ne? Mhm. Und da brauchen wir in Deutschland, sicher Flughafen, doch schon mal ein bisschen länger. Ne?
Also heißt, das ist regulatorisch nicht so?
Es ist nicht ganz so ausschweifend wie in Deutschland, definitiv nicht. Ist nicht so, dass die Polen jetzt überhaupt keine Bürokratie haben und dass sie gar keine Regelung haben, aber die handhaben das Ganze ein bisschen pragmatischer. Ne? Also die haben natürlich auch ein umfangreiches Baurecht, aber ist in der Handhabung ein bisschen pragmatischer und dann geht das auch mal ein bisschen schneller.
Mhm. Wie sieht das mit den Mietpreisen aus? Sind die auch reguliert? Die wahrscheinlich
nicht. Nee, also das Mietrecht ist deutlich weniger reguliert als in Deutschland. Das definitiv. Das ist aber jetzt nicht ein Grund, warum man sagen würde, ich investiere jetzt in Polen, einfach nur, weil das Mietrecht weniger reguliert ist. Das ist natürlich ein Vorteil, aber ist jetzt kein Kriterium, warum man sagt, deswegen gehen wir an den Markt. Sondern es ist so, die Mieten entwickeln sich positiv. Auch langfristig positiv und allen Prognosen zufolge sollen sich auch in der Zukunft gut entwickeln. Es spielt dann, also in den letzten Jahren oder in den letzten anderthalb, zwei Jahren kam natürlich da der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine dazu. Das hat natürlich dem Wohnungsmarkt eine riesige Nachfrage beschert. Und es sind auch sehr, sehr viele Ukrainer nach Polen gegangen. Ich meine, das ist das Nachbarland. Wir haben auch in Deutschland recht viel noch abbekommen, aber von der Zuwanderung. Aber in Polen, die haben wirklich den größten Teil bewältigt. Ne? Mhm. Und das hat natürlich dann einen großen Druck auf den Markt gegeben und nochmal positiv beflügelt.
Ne? In Polen wird ja noch mit Zloty bezahlt, richtig?
Da wird mit Zloty bezahlt.
Wie ist das dann aber? Also
Sie haben da natürlich das Währungsrisiko, zumindest bei Wohnimmobilien. Bei gewerblichen Immobilien ist es auch häufig der Fall, dass man die Mietverträge auf Euro umschreibt, ne? Oder direkt in Euro abschließt. Und damit minimiert man so ein bisschen das Währungsrisiko auf Vermieterseite, wenn man jetzt gerade ein deutscher Investor ist. Ne?
Aber bei Mieten ja nicht, oder? Bei Wohnmieten?
Bei Wohnmieten nicht. Nee, bei Wohnmieten nicht. Das ist richtig. Aber angesichts des Marktes kann man das Währungsrisiko dann in Kauf nehmen. Und wenn man größeren Umfang dort investiert, ist das, denke ich, auch in Ordnung. Ne? Mhm. Abgesehen davon hat sich der Zloty ja auch vernünftig entwickelt. Ne? Ja. Also von daher ist es gar nicht verkehrt gewesen.
Vor dem Ukraine-Krieg gab es ja auch Ambitionen von Westminster in der Ukraine, sich mit dem Wohnungsmarkt zu beschäftigen. Zumindest wurde dort schon mal so ein bisschen sondiert. Das wird jetzt wahrscheinlich nämlich nicht stattfinden, richtig?
Nein, das haben wir natürlich abgebrochen. Wir waren drauf und dran, also haben dort schon erste Kontakte geknüpft, haben den Markt beobachtet, haben schon Objekte besichtigt und fanden den Markt vom Grundsatz her ganz attraktiv. War auch der nächste logische Schritt. Also wir sind erfolgreich in Polen durchgestartet, haben dort erfolgreich expandiert, ein vernünftiges Portfolio aufgebaut, haben da sehr gute Mitarbeiter. Und also es war ein voller Erfolg, der Markteintritt in Polen. Und wir wollten dann weiter Richtung Osten gehen, in die Ukraine. Und da kam dann tatsächlich der Ukraine-Krieg dazwischen. Ne? Und klar, kein vernünftiger Investor kann so ein Risiko kalkulieren. Und deswegen haben wir das abgebrochen, haben wir das auf eine bestimmte Zeit verschoben. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, ob wir jemals nochmal oder in absehbarer Zeit dann wirklich in die Ukraine gehen, weil keiner weiß, wie die Lage danach sein wird.
Aber gibt es denn andere Länder, wo Sie jetzt ein Auge drauf geworfen haben?
Ja, wir sind tatsächlich in einer Expansion und zwar einmal nach Lettland, also in die baltischen Länder. Das ist auch ein ganz attraktiver Markt. Speziell auch aufgrund der Situation, dass jetzt ja viele Investoren aus Russland ausgefallen sind, die auch vermehrt in den baltischen Raum investiert haben und jetzt wegfallen. Und ja, da ist dann wirklich eine Lücke und das sehen wir als Chance. Ne? Ansonsten sind wir auch dabei, nach Italien zu expandieren, weil wir den Markt interessant finden.
Jetzt klären Sie mich mal ganz kurz auf. Also Sie sagen jetzt, okay, Lettland ist für uns interessant. Wie baut man sich denn das auf? Sie kennen ja jetzt nicht von heute auf morgen gleich mal die ganz wichtigen Leute, die
das,
oder wie geht denn das?
Tatsächlich nicht. Wir sind natürlich schon auch europaweit vernetzt vom Grundsatz her. Aber klar, Sie kennen, haben da nicht in Lettland direkt den Richtigen an der Hand. Aber gutes Beispiel, wir hatten die Eishockey-WM, die in Lettland und Finnland stattgefunden hat im letzten Jahr. Und dadurch haben wir zum Beispiel Kontakte aufgebaut, ganz gut in die entsprechenden Länder und haben auch erste Kontakte dadurch sammeln können und das zur Vernetzung genutzt. Ne? Wir sind Hauptsponsor der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft und da hat man halt über den Weg des Sponsorings dann auch einen ganz guten Kontakt in die entsprechenden Länder.
Gut, wir haben mit Pferdesport angefangen, jetzt sind wir beim Eishockey. Wie passt denn das zusammen, Eishockey und Pferdesport?
Ja, also Eishockey und Pferdesport passt vielleicht jetzt nicht erstmal direkt zusammen als Sportart, aber es sind beides interessante Sportarten und beides ja, Sportarten, wo Westminster wirklich mit Herzblut dahinter steht, weil das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, wenn man eine Sportart unterstützt, dass man da wirklich auch begeistert für ist. Ne? Auch vor allem wirtschaftlichen Hintergründen, aber eine Begeisterung muss dafür da sein, auch nur dann kann man das vernünftig unterstützen.
Aber Fußball ist es dann nicht sozusagen?
Doch, also wir sind auch bei einigen Fußballmannschaften großer Sponsor gewesen und auch in der ersten Bundesliga. Also von daher, Fußballsponsorings
gab es auch
viele und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir wieder, also in Polen sind wir noch Sponsor, bei der einen oder anderen Fußballmannschaft hier in Deutschland haben wir kein aktives Sponsoring, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass wir da nochmal aktiv werden.
Ne? Okay.
Aber mit Eishockey und Pferdesport sind wir schon recht gut unterwegs, ne, aktuell. Fußball, dass wir keinen Fußball haben, ist nicht ganz richtig. Also wir sponsern den einen oder anderen kleinen Verein.
Was heißt klein? Also Kreisliga?
Örtliche Vereine. Ne? Also das machen wir auch. Wir sind jetzt nicht nur jemand, der ganz groß sponsert. Oder auch wir sind natürlich bei den Großen dabei. Aber wir sponsern auch viele kleine Vereine. Und das liegt uns genauso am Herzen.
Ne? Und das ist dann wahrscheinlich in der Nähe von Portfolios, die Sie haben?
Ganz
oder
genau.
Also in den
Orten, genau.
Wo Sie aktiv sind?
Da, wo wir aktiv sind, da gehen wir, also sponsern wir auch kleine regionale Vereine, ne? Und versuchen auch diese zu unterstützen. Ne? Weil da sieht man dann wirklich, was man bewirken kann. Ne? Beispielsweise in Heidesee, in Friedersdorf, da sponsern wir auch den örtlichen Sportverein. Und die hätten wir jetzt ohne unsere Unterstützung gar nicht ihr Vereinsheim bauen können. Also die hatten eine alte Baracke dort gehabt als Vereinsheim. Wirklich? Und das war schon längst überfällig, dass die dort mal ein neues Vereinsheim bekommen. Und wir haben die da so unterstützt, dass die die Förderung auch in Anspruch nehmen konnten und das jetzt wirklich umsetzen können.
Also da geht's dann nicht nur um Geld, da geht's auch um Know-how?
Auch. Ne? Aber es geht ja vor allem auch um eine finanzielle Unterstützung, aber auch um Know-how, klar.
Gut, so, dann, jetzt haben wir über, oh Gott, Pferdesport.
Ja, recht vielseitig heute.
Ja, und auch Immobilien gesprochen. Wir haben über verschiedene Länder gesprochen. Alexander Witasch, vielen, vielen Dank für das sehr spannende Interview.
Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.